Herzlich willkommen zur ersten Folge von Team Time Out, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Leonard Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. In diesem Podcast wollen wir mit verschiedenen Interviewpartnern aus der Klinik und im Verlauf vielleicht auch aus anderen Kliniken über verschiedene Themen der Anästhesie, der Notfallmedizin und der Intensivmedizin sprechen. In der ersten Folge wollen wir sprechen über Herzrhythmusstörungen im Rettungsdienst. Hierfür ist mein Gesprächspartner Christian Struchold, Facharzt für Anästhesie und hauptamtlicher Notarzt. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Vielleicht erstmal zum lockeren Einstieg. Was ist denn überhaupt eine Herzrhythmusstörung? Was muss man sich darunter vorstellen?
Herzrhythmusstörungen bzw. Arrhythmien versteht man eigentlich eine Unregelmäßigkeit der normalen Herzaktion. Normalerweise haben wir ja so eine Sinusknotenaktion, wo wir halt den normalen Sinusrhythmus haben mit P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle. Und wenn diese Aktion halt durch Extrasystolen oder andere arrhythmische Ereignisse unterbrochen werden, dann spricht man von Herzrhythmusstörungen.
Und welche Herzrhythmusstörungen betreffen dich jetzt als Notarzt? Also was ist da häufig, vielleicht auch in der Unterscheidung zu dem, was der niedergelassene Kardiologe vielleicht immer mal wieder sieht?
Ach, ich würde sagen, in der Notfallmedizin sieht man eigentlich alles. Die Frage ist, was ist für einen selber oder für den Notarzt an der Einsatzstelle behandlungsbedürftig? Grundsätzlich ist es ja so, dass wir alle Herzrhythmusstörungen haben. Also meinetwegen, wenn wir tief einatmen, haben sehr viele Leute eine respiratorische Arrhythmie, weil einfach durch den Unterdruck im Thorax mehr Blut zum Herzen gefördert wird und das Herz natürlich dieses Blut durch eine erhöhte Pumpleistung wegpumpen muss. Und das führt dazu, dass es im Rahmen von der Inspiration und Expiration es zu einer Veränderung des Herzschlags kommt, von der Geschwindigkeit her. Das ist logischerweise nichts für den Notarzt und das ist eigentlich auch nichts für den niedergelassenen Kollegen, sondern das ist einfach eine physiologische Anpassung an die Situation. Und so muss man das halt auch in der Notfallmedizin bewerten. Wenn ein Patient Herzrhythmusstörungen hat oder Zusatzschläge, sogenannte Extrasystolen, hat das ja auch nicht immer einen Krankheitswert. Die Extrasystolen haben dann ja auch häufig keine Klinik, sondern sind einfach ein Beibefund, den man im niedergeschriebenen EKG sozusagen feststellt. Wesentlich ist einfach, bemerkt der Patient das, hat er sogenannte Palpitationen, hat er darunter Luftnot, hat er darunter pektangenöse Beschwerden, sodass die Herzrhythmusstörungen mit einer Klinik einhergehen. Und dann muss man überlegen, ob dann eine Behandlungsindikation besteht und wann diese durchgeführt werden sollte. Ist das etwas für den Notfallort, wo man direkt interagieren muss, wo man direkt reagieren muss auf die Rhythmusstörung, oder ist das etwas, was man im klinischen Setting in Ruhe durchführen kann? Jetzt ist es ja so, bei uns auf dem Notarztwagen haben wir in der Regel nur IV-Medikamente. Häufig ist es sinnvoll, auch Medikamente per OS zu geben, um letztendlich auch eine langsame Anflutung zu haben. Wenn wir etwas IV injizieren, ist es ja in der Regel direkt im Kreislauf direkt verfügbar. Und dementsprechend kann man sehr schnell interagieren und sehr schnell therapieren auf eine bestimmte Herzrhythmusstörung. Bei den Per-OS-Medikamenten hat man halt eine langsame Anflutung, hat da eine stabilere, langsame Wirkstoffkonzentration, die sich aufbaut und dementsprechend auch weniger Nebenwirkungen.
Was wären denn für dich Kriterien für eine Herzrhythmusstörung, wo du sagen würdest, da können wir jetzt nicht warten, die müssen wir jetzt hier akut behandeln, das können wir jetzt auch nicht ins Krankenhaus fahren, sondern da müssen wir jetzt tätig werden?
Also ganz klassisch sind da die Instabilitätskriterien, beziehungsweise wenn man das heute formuliert nach EAC, ich bin ja auch EAC-Instruktor, formulieren würde, wären das die Zeichen für akute Lebensgefahr. Ne? Das ist das, was man früher auch als Instabilitätskriterien definiert hat. Und das sind in der Regel halt Synkope, also wenn der Kreislauf so schlecht ist, dass das Gehirn sozusagen zu wenig Blutfluss bekommt und der Patient deswegen kurzzeitig oder auch längerfristig bewusstlos ist. Eine akute Schocksymptomatik, also wenn es offensichtlich ist, dass der Kreislauf oder das HZV, das Herzzeitvolumen so erniedrigt ist, dass Organe und die Peripherie schlechter durchblutet werden, dass es also zu einem Missverhältnis zwischen dem Sauerstoffangebot und der Sauerstoffnachfrage des Körpers kommt. Dann natürlich jede Art von einer myokardialen Ischämie, also wenn die Herzrhythmusstörungen so ausgeprägt sind, vor allen Dingen auch bei den Tachykarden-Herzrhythmusstörungen häufig, weil natürlich die Tachykardie überproportional zur Diastole, zu Lasten der Diastole geht. Ne? Also die Diastole wird deutlich verkürzt und wir alle wissen, glaube ich, noch aus dem Physiologieunterricht von dem Anfang unseres Studiums, dass die Durchblutung des Herzmuskels in der Diastole stattfindet, also AP-Beschwerden oder Zeichen von einer massiven Herzinsuffizienz sind einfach dann die Indikationen, wo man klassisch in der Notfallmedizin reagieren und therapieren müsste.
Und jetzt so, was die Ätiologien angeht, ich meine, häufig kriegt man das ja nicht so raus direkt am Anfang, aber was sind so die Ätiologien, wo man vielleicht nochmal ein bisschen anders therapieren müsste, weil man das Gefühl hat, die Herzrhythmusstörung ist ja gar nicht das Problem, sondern eher ein Symptom. Wo sollte man da noch was im Hinterkopf haben?
Also häufig sind Herzrhythmusstörungen ja Ursache von einer völlig anders zugrunde liegenden Erkrankung. Also das können Elektrolytstörungen sein, das können kann der akute Herzinfarkt sein, das können Intoxikationen sein, Kokainintoxikationen, das können Schilddrüsenprobleme sein, dass einfach die Schilddrüse schlecht eingestellt ist. Das können Überdosierungen mit Medikamenten sein, Beta-Blocker-Überdosierungen, auch gerne Medikamenteneinnahmen in suizidaler Absicht. Also das sind auch alles Probleme, die dann entstehen können und die dann zu den Herzrhythmusstörungen führen, die wiederum dann auch häufig zum Notruf führen, im Sinne von, Schocksymptomatik, Bewusstlosigkeit und so weiter.
Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen den zweiten Schritt von dem ersten gemacht, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast jetzt schon Beta-Blocker-Intoxikation angesprochen. Erstmal, wenn du dich so einem Patienten näherst und der hat jetzt eine Herzrhythmusstörung, instabil und stabil, haben wir erwähnt, was wäre noch so einzuteilen, wo sich die Therapie vielleicht auch grundlegend unterscheidet?
Also man muss als erstes, also wenn man zum Notfallpatienten kommt, ist ja üblicherweise das Vorgehen anhand des ABCDE-Schemas. Dann würde man bei C ja bei der Diagnostik spätestens feststellen, dass eine manifeste Herzrhythmusstörung vorliegt. Dann würde man überlegen, ist diese Herzrhythmusstörung ursächlich für die Situation des Patienten und würde diese in lebensbedrohlich oder nicht lebensbedrohlich und tachykard oder bradykard typisch unterscheiden. Und dann muss man eine Risiko-Nutzen-Abwägung treffen. Bei akuter Lebensgefahr ist das einfacher, als wenn die halt nicht da ist. Weil natürlich, meinetwegen bei der Tachykardie, nehmen wir als Beispiel mal einen Patienten mit einem Vorhofflimmer, eine sehr häufige Rhythmusstörung, gerade bei den über 60-Jährigen schon 4-6% der Patientenkollektivs ausmacht. Wenn diese Leute mit Vorflimmern halt eine tachykarde Herzrhythmusstörung haben, dann ist es natürlich der Fall, wenn wir die jetzt therapieren an der Notfallstelle durch meinetwegen eine Kardioversion, dann kann es dazu führen, dass diese Patienten natürlich thrombogenes Material, was sich in den Vorhöfen gesammelt hat, halt durch die Kardioversion sich das löst, das in den Kreislauf kommt und dann meinetwegen Folgeschäden wie Schlaganfall, Mesenterialarterieninfarkt, periphere Embolie sozusagen nach sich zieht.
Okay, das heißt, wie ich dich jetzt verstanden habe, ist quasi das Entscheidende erstmal, ist der Patient stabil und wenn er stabil ist, dann kann ich ihn vielleicht auch woanders hinbringen, um dann weitere Diagnostik zu machen, damit wir dem Patienten nicht schaden erstmal auf der Straße.
Genau, also das muss man entscheiden. Wenn der Patient ausreichend stabil ist, dann kann man natürlich auch medikamentöse Maßnahmen machen. Also bei den Herzrhythmusstörungen ist es häufig, umso instabiler der Patient ist, umso eher sind physikalische Maßnahmen wie eine Kardioversion beziehungsweise bei den bradykarden Herzrhythmusstörungen im Notarztdienst, der perkutane Schrittmacher, die Maßnahme der Wahl. Wenn die Leute stabil sind, kann man die Leute antherapieren mit pharmakologischen Gesichtspunkten oder Optionen, wie zum Beispiel bei der Tachykardie Beta-Blocker-Therapie meinetwegen. Ne? Muss man halt dann gucken, welche Rhythmusstörung ist da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, und auf wie reagiert man mit welchem Medikament auf welche Rhythmusstörung.
Jetzt haben wir schon viel über Diagnostik gesprochen. Ich glaube, das Basismonitoring ist jedem klar. Würdest du sagen, jeder Patient mit einer Rhythmusstörung kriegt zwangsläufig ein 12-Kanal-EKG im Rettungsdienst?
Also es gehört zum üblichen Prozedere, dass man ein 12-Kanal-EKG dokumentiert und vor allen Dingen auch einen Rhythmusstreifen ausdruckt. Also ein Rhythmusstreifen ausdrucken ist schon elementar, weil häufig da natürlich auch Indikationen daraus ergehen, die die Klinik stellt. Beispiel Bradykardie. Wir therapieren die Bradykardie und die tritt in der Folge nicht mehr auf. Dann ist ja trotzdem noch die Diskussion oder die Abwägung zu treffen in der Klinik, ist dieser Patient, braucht der prophylaktischen Herzschrittmacher? Weil der kann ja nach 3 Wochen wieder die gleiche Rhythmusstörung erlangen, dann gibt es ein Sturzgeschehen und der bricht sich im Prinzip den Oberschenkel. Ja? Das will man natürlich vermeiden. Und um diese Indikation zu treffen, was für eine Rhythmusstörung hat vorgelegen, das zu dokumentieren und diese Dokumentation natürlich dann auch ins Krankenhaus aus der Präklinik zu überführen, ist essentiell, weil darauf sich natürlich weitere, auch zum Teil invasivere Indikationen halt begründen lassen.
Wenn wir jetzt das 12-Kanal-EKG haben, worauf achtest du? Also gibt es bei der, wenn du weißt, der Patient hat jetzt mutmaßlich eine Rhythmusstörung, gibt es da irgendwas, was du dir zuerst anguckst oder gehst du einfach so dein Schema durch? Und wenn das so ist, wie sieht das für dich im Rettungsdienst aus?
Also üblicherweise gucke ich mir den Grundrhythmus an und prüfe, ist das halt die häufigsten Sinusrhythmus oder halt eine absolute Arrhythmie in der Regel bei Vorhofflimmern. Das sind so die wesentlichen Grundrhythmen. Es gibt noch viele weitere, die man da feststellen kann, aber das sind so, ich sag mal, die häufigsten beiden Unterscheidungen. Dann gucke ich mir an, wie ist die Frequenz? Ist die ausreichend? Und ist der Normofrequenz, der Tachykard, ist der Bradykard? Dann gucke ich mir formal immer den Lagetyp an und gucke mir dann auch vor allen Dingen auch den QRS-Komplex an. Also ist dieser verbreitert, ist der schmal, weil das auch ja therapeutische Konsequenz haben kann. Linksschenkelblock als Äquivalent der ST-Streckenhebung sozusagen bei Infarktpatienten, beziehungsweise bei einer ventrikulären Tachykardie ist natürlich das Risikopotenzial anders, als wenn es eine supraventrikuläre Tachykardie ist. Frag auch immer, welche EKG-Veränderungen sind vielleicht bekannt. Wissen Sie, dass Sie einen Linksschenkelblock haben? Weil natürlich auch eine Tachykardie mit Linksschenkelblock aussieht wie eine ventrikuläre Tachykardie, aber natürlich den Ursprung im Vorhof hat und nur verbreitert aussieht, weil halt eine Veränderung des Leitungssystems vorliegt. Wir wissen wahrscheinlich wieder noch alle aus dem Physiologiebereich, aus der Vorklinik, die Tavara-Schenkel sind im Prinzip die Datenautobahn des Herzens, 4 Meter pro Sekunde ungefähr die Erregungsausbildung über die Tavara-Schenkel und sobald die natürlich nicht mehr funktionieren, dauert die Erregungsausbreitung am Herzen sehr viel länger und schon ist der QRS-Komplex verbreitert im EKG. Ne? Das sind so die Punkte, die man sich da anguckt und dann natürlich auch, wie sieht die Erregungsrückbildung aus, sind da ST-Streckenveränderungen, sind da ST-Streckenhebungen beziehungsweise sind da T-Wellen-Negativierungen oder sowas, guckt man sich natürlich an, klar.
Vielleicht nochmal kurz zur Unterscheidung Breitkomplex-Tachykardie gegen Schmalkomplex-Tachykardie. Du bist jetzt schon auf den Sonderfall eingegangen. Vielleicht erstmal grundsätzlich, an was denkst du, wenn du eine Schmalkomplex-Tachykardie siehst und an was denkst du bei einer Breitkomplex-Tachykardie?
Also im Wesentlichen Schmalkomplex-Tachykardie. Fangen wir vielleicht damit an. Was ich da denke, sind im Prinzip 3 häufige Ursachen. Das häufigste ist eine Sinustachykardie, die einfach, ich sag mal, beim Patienten, der sich gerade auf der Autobahn überschlagen hat, auch gerne allein auf Aufregung basiert, ne? Also psychische Modulation sozusagen, Stresssituationen können natürlich auch zu einer Sinustachykardie führen, Angst, ne, und so weiter. Im Rahmen von einem Schockgeschehen kann das natürlich auch ursächlich sein, ist aber in der Regel regelmäßig. Ja, dann was man häufig hat, sind die TAA bei Vorhofflimmern, ja, also Tachyarrhythmia absoluta, ja, sieht man sehr häufig und ist in der Regel auch etwas, was nur wenig therapiert werden muss, also pharmakologisch therapiert werden muss oder auch im Prinzip eine Einstellung im Krankenhaus abwarten, beziehungsweise keine präklinische pharmakologische Therapie erhalten muss, sondern einfach ins Krankenhaus überführt werden kann. Also viele Tachykardien von der Hausarztpraxis werden mit dem RTW solo ins Krankenhaus gefahren, ohne dass der Notarzt involviert werden muss, weil es keine perakute Lebensbedrohung gibt, weil der Patient wenig Symptomatik hat und im Prinzip nur perspektivisch sozusagen eingestellt werden muss. Da muss nicht in den nächsten 15 Minuten was geschehen. Wenn die Frequenz natürlich weiter steigt, dann führt es dazu, dass sowohl die Diastole wie auch die Systole sich deutlich verkürzen. Dann kann es natürlich wieder zu diesen Instabilitäts-Lebensbedrohlichkeitskriterien kommen, mit Schock oder auch pektangenösen Beschwerden, also der myokardialen Ischämie. Und dann muss man natürlich dann therapieren und gucken, wie man dann letztendlich am besten nach ERC-Algorithmus Tariqa die Sache angeht.
Du hattest jetzt drei Sachen genannt. Mhm. Was war die dritte Schmalkomplex? Genau.
Die dritte Schmalkomplex-Tachykardie, die man häufig sieht und was die Patienten auch wissen, dass sie das haben. Also es lohnt sich auch zu fragen, haben sie das schon mal gehabt, ist halt die AV-Reentry-Tachykardie. Auch in der Regel, also auch regelmäßig. Und manchmal kann man die P-Wellen hinter den QS-Komplexen sehen, weil die retrograd dann sozusagen erregt werden, die Vorhöfe, und dann ist das halt vom Zeitablauf hinter dem QS-Komplex.
Super. Und die Breiten, woran denkst du da?
Ja, also breite Tachykardien sind häufig ventrikuläre Tachykardien. Das ist so das Paradebeispiel, und die muss man erstmal unterstellen, ja, dass es eine ventrikuläre Tachykardie ist. Und jetzt ist relativ einleuchtend, wenn etwas aus dem Ventrikel kommt, gibt es weniger Regulationsmechanismen. Beim Vorhofflimmern ist es so, wenn man sagt, okay, man hat eine Vorhofflimmerfrequenz von, sagen wir, 300 bis 600 pro Minute Frequenz, ja, dann hat unser AV-Knoten ja drei wesentliche Funktionen, die wir auch, glaube ich, alle wissen. Also ist das sekundäre Schrittmacherzentrum und dient halt einer Selektion der Erregung, die ankommt, und einer Frequenzlimitierung. Nicht jede der 600 Flimmerwellen sozusagen im Vorhof wird ja auf den Ventrikel letztendlich übergeleitet. Und diese Regulationsmöglichkeit des AV-Knotens, die fehlt letztendlich im Ventrikel, wenn es eine ventrikuläre Tachykardie ist. Das heißt, diese Frequenzen können sehr schnell werden und können so schnell werden, dass es letztendlich über die ventrikuläre Tachykardie zu einem Erliegen des Kreislaufs kommt. Also es sind zwei Punkte. Die Vorhöfe kontrahieren ja bei der ventrikulären Tachykardie in der Regel nicht mehr und schieben das Blut aktiv in den Ventrikel. Also diese Unterstützung der ventrikulären Füllung fehlt, und dann ist die Frequenz so hoch, dass der Ventrikel sich nicht passiv füllen kann und dann im Prinzip mechanisch der Kreislauf sozusagen zum Erliegen kommt und es zu einer pulslosen ventrikulären Tachykardie letztlich kommt, die eine Reanimationssituation bedeutet. Ne?
Ich glaube, das ist schon einer der Kernpunkte heute. Was man, glaube ich, nicht verpassen darf, ist der Übergang von der, sag ich mal, stabilen VT zur Reanimation. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das heute rauskommt. Das andere ist, das ist jetzt bei dir auch schon so ein bisschen angeklungen, habe ich dich richtig verstanden, für dich ist immer der Patient in der Schmal- oder in der Regel der Patient in der Schmalkomplex-Tachykardie, dem unterstellst du erstmal eine größere Stabilität als dem mit dem breiten Komplexen. Ja, okay. Wenn du jetzt einmal vielleicht auf alle Tachykardien nochmal schaust, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist für alle Tachykardieformen jetzt unabhängig von der Entstehung ein probates Therapeutikum, was man anwenden kann? Also vielleicht sowas wie also physikalische Vagusmanöver, irgendwie sowas? Oder würdest du sagen, das ist streng begrenzt?
Nein, also man kann grundsätzlich sagen, für alle Tachykardieformen, die eine klare Lebensgefahr einherstellen, also wo der Patient eine massive Klinik hat im Sinne der Schocksymptomatik oder der Synkope oder nicht ansprechbar ist, aber noch einen Puls letztendlich tastbar hat, also noch nicht die Reanimationssituation darstellt, kann man sagen, dass bei einem erhaltenen Kreislauf die Kardioversion grundsätzlich die Maßnahme der Wahl stellt. Da ist es jetzt so, wenn man sich damit auskennt, gibt es verschiedene Joule-Zahlen bei den verschiedenen zugrunde liegenden Rhythmen. Wenn man es nicht weiß, dann ist 120 Joule, ich sag mal, für alles. Wenn ich sage, ich müsste alles irgendwie, für alles irgendwie was aufschreiben, würde ich sagen, zwischen 120 und 150 Joule, 120 im ersten Versuch, dann steigern, wäre das im Prinzip, ich sag mal, die Ultimativkarte für den akut lebensbedrohlichen Patienten mit Restkreislauf. Das wäre so das, was man da, glaube ich, sagen kann. Wenn man es genauer wissen will, würde man natürlich dann wieder supraventrikulär und ventrikulär unterscheiden. Supraventrikulär unterscheidet man dann Vorhofflimmern vom Vorhofflattern. Beim Vorhofflattern würde man, ich sag mal, mit Siebtschichtjoule nach EAC starten und dann nach jedem Schock steigern, maximal 3 Schocks und dann pharmakologisch weitergehen. Bei den Flimmerern, also die Vorhofflimmern haben, kann man auch mehr Energie verwenden. Da gibt es also Studien zu, dass die länger in der Konversion, in den Sinusrhythmus bleiben, wenn man mit mehr Energie die Kardioversion durchführt. Und bei den ventrikulären Tachykardien ist die Energiewahl am Anfang höher. Da würde man mit 120 Joule und dann im Folgenden steigern sozusagen die Kardioversion beginnen. Vielleicht kurz ein Wort Unterschied. Kardioversion zur Defibrillation ist Kardioversion unterscheidet sich, dass die Stromabgabe ja an der R-Zacke synchronisiert abgegeben wird. Das sagt es auch schon, was man beim Gerät einstellen muss. Man müsste diesen sogenannten Sync-Modus einstellen und dann den Knopf entsprechend lange drücken, also zumindest bei der Zoll-X-Serie, die wir verwenden, und damit der Schock dann halt auch abgegeben wird. Und das vor allen Dingen nach jeder Kardioversion wiederholen. Also ich muss die Geräte, die man benutzt, sehr gut kennen, weil das ja häufig auch Situationen sind, die ja eine gewisse Anspannung haben beim Team, dass man also dann wirklich darauf achtet, dass der Schock abgegeben wurde und dann wieder erneut die Synchronisation durchgeführt wird. Dann wird auf dem EKG-Bild geguckt, sind die Markierungen der R-Zacke vom Gerät eingetragen. Je nach Gerät ist das so ein Pfeil oder ein S für Sync, ne? Und dann wird der nächste Schock abgegeben und dann wieder erneut synchronisiert, prüfen, hat das Gerät die Synchronisierung übernommen und dann wird die dritte Kardioversion dann abgegeben, wieder synchronisiert zur R-Zacke. Bei der Defibrillation ist es so, dass die Geräte, Corpuls zum Beispiel, dass die versuchen, die Synchronisation an einer R-Zacke oder das, was das Gerät für eine R-Zacke hält, sozusagen abzugeben. Das dient einfach dazu, dass der Schock nicht in die sogenannte vulnerable Phase des Herzrhythmus abgegeben wird und dann Kammerflimmern auslösen könnte. Das ist der Hintergrund, warum man dann halt zwischen der Synchronisation und der Defibrillation unterscheiden sollte.
Wenn wir jetzt schon einmal beim Gerät sind, du hast jetzt verschiedene Hersteller schon angesprochen, was wir eigentlich immer haben, ist die Möglichkeit, jetzt nicht nur elektrisch beim Tachykarden Patienten zu intervenieren, sondern auch eben beim Bradykarden, dass wir den pacen können. Kannst du vielleicht einmal erklären, wie das grob funktioniert im Rettungsdienst? Weil das kann man sich ja, wenn man das noch nie gesehen hat, schwer vorstellen, dass jetzt jemand dann quasi einen Schrittmacher aufgeklebt kriegt und wo da so die Fallstricke sind, wenn man jemanden präklinisch pacen möchte.
Also grundsätzlich aufkleben ist schon mal das richtige Wort. Also wir verwenden eigentlich, glaube ich, überall hier in der Uniklinik und vor allen Dingen auch im Notarztdienst nur noch Klebepatches. Also früher kannte man das ja noch aus den älteren Filmen. Ich weiß nicht, ob das auch noch präsent ist bei den Leuten, die das jetzt anhören, aber so richtige Aufdrückpatches, wo man so Knöpfe drückt, so Emergency Room-mäßig, das gibt es nicht mehr. Ne? Also diese Sachen sind aufgeklebt und sind also so Metallmembranen, die auf so einem Patch sind, die man dann im Prinzip auf die Haut klebt und worüber dann der Strom abgegeben wird. Jetzt liegt's in der Natur der Sache, wenn man so einen perkutanen Schrittmacher, also durch die Haut applizierter Strom, es gibt ja auch intravenöse Schrittmacher, die man auf der Intensivstation so durch große Schleusen legt, das haben wir im Rettungsdienst nicht. Wenn man also diese perkutanen Schrittmacher verwendet, wird natürlich alles stimuliert, was Muskel ist. Das kennt man vielleicht von den TENS-Geräten oder so aus dem Physiologiepraktikum oder von der Physio oder so, dass natürlich der Muskel angespannt wird. Und das führt natürlich bei den Schrittmachern zur Schwierigkeit, den Erfolg zu prüfen. Ich will ja letztendlich wissen, nicht habe ich eine EKG-Zacke mehr. EKG ist ja nicht Puls, ja, sondern ich will wissen, kommt es mechanisch zu einer Kopplung, die am Ende einen Blutauswurf bewirkt. Das ist ja das, was ich will. Und jetzt stehe ich da und versuche meinen Karotispuls zu tasten. Und dann zuckt der Pectoralis und die Scalenusmuskulatur und der ganze Bereich, wo ich tasten will, wackelt im Prinzip synchron zur applizierten Energie. ne, durch den Schrittmacher. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht versucht, den Radialispuls zu tasten oder den Karotispuls zu tasten, sondern dann femoral tastet. Ne? Wir haben ja häufig in der Präklinik keine Arterie liegen, wo man sich das Ergebnis einfach in der Pulswelle angucken kann. Und dementsprechend muss man da also sicher sein, dass das funktioniert. Das ist vielleicht so ein wesentlicher Punkt zu den Schrittmachern. Dann gibt es unterschiedliche Schrittmacherarten, die man unterscheiden kann. Was so das häufigste ist, ist halt VVI, dass man halt sagt, man hat letztendlich eine ventrikuläre Messung, ja, man hat eine ventrikuläre Stromabgabe und man hat eine Inhibition, wenn die Frequenz über einer bestimmten Ruhefrequenz ist. Ne? Das ist vielleicht das, was man dazu sagen kann. Der Modus, den wir auswählen, ist häufig der Demand-Modus im EKG. Und dann muss man zwei Sachen einstellen. Einmal die Frequenz, die man haben will, und die Milliampere-Anzahl, also die Stromstärke, die das Gerät abgeben soll, um letztendlich einen Auswurf zu generieren. Und das ist jetzt wesentlich, dass die Energie, die man abgibt, also die Stromstärke, die man abgibt, in Milliampere so hoch ist, dass man so einen genannten Capture hat. Also dass der Schrittmacher-Spike, den man halt erzeugt mit dem Gerät, auch zu einer EKG-Antwort führt. Das sieht häufig aus wie so eine ventrikuläre Extrasystole, also einfach eine Herzaktion. Das liegt daran, weil das in der Regel ja nicht über das normale Herzreizleitungssystem geht und dann im Prinzip eine Herzaktion dem nachführt, die aber auch am Ende zu einer Pulswelle führen muss, die man tasten kann. Das ist im Prinzip, was man hat. Wenn ich jetzt irgendwie was pauschal empfehlen müsste von der Leber weg, dann kann man häufig mit 70-70 arbeiten, also eine 70er Frequenz und 70 Milliampere führt bei normal konstituierten Patienten in der Regel auch zu einer ventrikulären Antwort und auch zu einem Capture, auch in der Folge. Man kann das auch auftitrieren, dass man einfach die Milliampere-Zahl steigert, bis man im EKG nach dem Spike sozusagen sieht, dass es eine Aktion letztendlich gibt. Und dann muss man halt darauf achten, dass auch jede Energieabwahl, jede Energieabgabe dann auch zu einem Aktion vom Herzen letztendlich führt und nicht, dass man ein Mismatch hat, dass man mal Energie abgibt, die zu einer Herzaktion führt und mal Energie abgibt, die nicht zu einer Herzaktion führt. Da geht man in der Regel nochmals 5 bis 10 Milliampere drüber, dass man also konstant eine Aktion hat.
Und die Klebestrategie für dich, also klebst du die einfach, wie man sich das so vorstellt, quasi auf dem Thorax vorne hin oder würdest du die eher vorne hinten kleben? Also entlang der Herzachse vorne oder von vorne nach hinten?
Genau, quasi es gibt ja zwei unterschiedliche Klebestrategien, die wir in der Regel kennen. Ist die letztendlich Sternum Apex, ne? So die typische Reanimationsklebestrategie versus anterior-posterior. Das ist also die wo eine im Prinzip neben dem Brustbein klebt und eine am Rücken sozusagen. Ne? Kann man beides machen. Die eine führt dazu, dass man schneller drankommt. Ne? Also es ist einfacher, die normale Klebestrategie zu wählen für die Reanimationssituation und führt auch dazu, dass man natürlich für die Reanimationssituation die typische Klebetechnik auch hat. Das ist ja gerade, wenn man diese Z-Elektroden hat, die in der Mitte nochmal den Drucksensor haben, um die Drucktiefenbestimmung bei der Thoraxkompression zu bestimmen. Ne? Also das ist ja in der Mitte so ein Kissen sozusagen, wo die beiden Hände draufkommen, um die kardiopulmonale Reanimation, die Thoraxkompression darauf durchzuführen. Und da ist wie in einem Handy auch so ein Lagesensor drin, der feststellt, wie tief man drückt. Und der wird dann häufiger visuell auf die Geräte übertragen, um zu dem Anwender sozusagen zu zeigen, wie gut die Thoraxkompression durchgeführt werden. Und das Gerät prüft das auch und manche Geräte sagen sogar auch tiefer drücken oder fester drücken. Und das ist natürlich schwieriger, wenn man anterior-posterior geklebt hat. Andererseits hast du natürlich, wenn du die typische Reanimationsposition geklebt hast, mehr Muskulatur, also den großen Pectoralis sozusagen, den du hast, den du dann halt mitstimulierst und damit hast du natürlich auch mehr muskuläre Bewegungen, die du manchmal hast. Die Thorax-Impedanz kann anders sein, dass du mehr Energie brauchst, um einen Capture zu haben, weil du einen weiteren Weg eventuell hast. Das sind so Punkte, die da mit einfließen. Ich persönlich klebe in der Regel die normale Reanimationssituation. weil du kommst schneller dran und beim kritischen Patienten bist du da auch für die Folge sozusagen gut gerüstet und das Team kennt das auch mehr. Ich meine, wir haben in Bonn 220 Reanimationen jedes Jahr. Schrittmacheranwendungen kann man an einer Hand abzählen.
Ne? Das ist schon mal gut zu wissen, dass das auch was Seltenes ist. Ne? Dann vielleicht noch einmal weg von dem ganz kritisch kranken Patienten. Wenn du jetzt jemanden therapieren möchtest in der Bradykardie, wo du merkst, okay, das reicht jetzt nicht mehr, um, sagen wir mal, einen suffizienten Kreislauf aufzubauen, dass der Patient komplett wach ist und normal rumläuft, aber jetzt du auch noch nicht in einer Reanimationssituation bist, würdest du ja wahrscheinlich nicht direkt beim Pacing beginnen, was ja gerade beim wachen Patienten auch ein bisschen gemein ist, ne? Also so wie ich das kenne, macht man das auch meistens beim wachen Patienten eher analgesediert, also ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Das heißt, womit würdest du starten, wenn ich jetzt hier umkippe und habe auf einmal eine Frequenz von 25? Was wäre so deine erste Angriffsstrategie?
Machen wir es mal ganz praktisch. Wir kommen zu Oma Schmitz und Oma Schmitz hat offensichtlich eine ausgeprägte Bradykardie. Jetzt gibt es zwei grundsätzliche Unterscheidungen. Entweder es gibt eine akute Lebensgefahr oder es gibt diese nicht. Also diese Lebensgefahrkriterien. Die Oma Schmidt sagt, ja, mir geht's nicht gut, mir ist schwindelig, aber sie ist nicht bewusstlos. Sie sagt, ja, ich merke das, ich kann kaum gehen, ist auch so ein bisschen Kaltschweiß, hat aber keine AP-Beschwerden, also diese Instabilitätskriterien gibt es nicht. Dann würde man ein EKG schreiben, Blutdruck messen, ne? Also so wie man normal nach dem ABCDE-Schema halt einen Patienten untersucht und kommt dann zu einem EKG-Befund, den man feststellt. Und dieser EKG-Befund mündet halt in einer Befundunterscheidung. Liegt eine ausreichende Kompetenz des AV-Knotens zugrunde oder ist der AV-Knoten schon so geschädigt, dass man da nicht mehr sinnvoll agieren kann? Diese Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil Atropin als Medikament im Gegensatz zu Adrenalin eine andere Wirkweise entfaltet oder eine andere Pharmakodynamik hat. Also, Atropin ist ja ein Parasympatholytikum und greift letztendlich am Sinusknoten an und im AV-Knoten an. Wenn ich jetzt Atropin gebe, dann bin ich darauf angewiesen, dass der AV-Knoten ausreichende Kompetenz hat, um die Geschwindigkeit des Herzrhythmus zu erhöhen. Wenn der AV-Knoten allerdings als Beispiel AV-Block dritten Grades überhaupt keine Funktion mehr hat, dann kann ich auch diese mit Atropin nicht modulieren. Dann brauche ich natürlich andere Medikamente, die in Bereichen des Herzens eine Wirkung entfalten, die unterhalb des AV-Knotens liegen, also meinetwegen Ektopezentrum im Ventrikel oder so. Das sind die typischen Katecholamine, also beta-adrenarge Medikamente, wie meinetwegen Adrenalin als das bekannte Notfallmedikament, aber auch Dobutamin meinetwegen. Und die würde man dann halt geben. Ganz praktisch würde man hingehen, würde sagen, okay, die Patientin hat eine Sinusbradykardie bei doppelter Beta-Blocker-Einnahme am Morgen, weil sie halt ein bisschen dement ist, ja, dann wäre eine gute Option mit Atropin einzusteigen, da würde man eine Ampulle beim Erwachsenen sozusagen geben, ja, das wären dann ein halbes Milligramm, während man bei Adrenalin halt die Ampulle von einem Milligramm sehr verdünnen muss. Also das sind ja Medikamente, Adrenalin ist ja häufig ein Medikament, was man in der Regel zur Reanimation auch nutzt, ja, und deswegen sehr konzentriert ist. Wenn man das außerhalb der Reanimationssituation verwendet, muss man das bei der intravenösen Applikation verdünnen, ja. Dann würde man meinetwegen 1 Milligramm Adrenalin auf 100 Milliliter NaCl verdünnen und dann ein halbes Milliliter dieser Lösung geben, also 5 bis 10 Mikrogramm. Na, also 1000stel Milligramm. Na, das ist also dann schon eine deutlich geringere Dosierung und dann nach Wirkung letztendlich fortführen. Das wäre so ein typisches Notfallvorgehen, was unsere Oma Schmidt sozusagen auf der Couch bekäme. Währenddessen könnte dann der Transport vorbereitet werden oder man könnte dann auch einen Dobutamin-Perfusor oder so dann durch den NEF-Fahrer vorbereiten lassen. Das ist aber in der Regel aufwendig. Man braucht eine Perfusorspritze, man braucht einen Zugang mit einem 3-Wege-Hahn, man braucht Perfusorleitungen, man braucht eine Verdünnungslösung, man braucht das Gerät, das muss ja alles irgendwie in die Wohnung erstmal kommen. Und wenn man dann, ich sag mal, schneller irgendwie einen Effekt erzielen kann, dann würde man im Prinzip durch so eine, durch so ein Bolusprinzip erstmal die Situation in den Griff bekommen und sich dann durch eine kontinuierliche Wirkstoffapplikation mittels Perfusor sozusagen in der Folge sozusagen vorbereiten. Das wäre jetzt so ein Behandlungskonzept, wo man dann im Prinzip einen nicht lebensbedrohlichen Patienten erstmal pharmakologisch therapieren kann.
Und auf der anderen Seite, der Patient, der eine tachykarde Herzrhythmusstörung hat, vielleicht kannst du einmal kurz einen Überblick geben, was, es ist ja überall unterschiedlich, aber was uns hier in Bonn grundsätzlich zur Verfügung steht, was wir haben. Und vielleicht greifst du dir ein, zwei Medikamente raus, die regelmäßig verwendet werden, und erklärst kurz, für welche Rhythmusstörungen die denn zum Einsatz kommen.
Genau. Also bei der Tachykardie ist es genauso wie bei der Bradykardie auch. Man geht zu dem Patienten hin. Oma Schmitz hat fühlt sich nicht gut, hat Palpitationen, ist schwindelig, ein bisschen kaltschweißig, ist angerufen worden wegen reduziertem AZ und Palpitationen, ein bisschen Schwindel. Wir kommen hin, ABCDE-Konzept, der ATW misst einen Blutdruck, macht einen Pulsoxy, macht ein EKG, man stellt fest, die Patientin ist tachykard, man guckt sich das an. Fall 1. Die Patientin hat meinetwegen ein Foroflattern mit einer 1:1 Überleitung. Die Frequenz ist 240 die Oma Schmitz klagt halt auch über, pektangenösen Beschwerden. Der Blutdruck, der gemessen ist, ist 72. Das ist die akute Lebensgefahr, Schockzustand, AP-Beschwerden. Die Patientin hat vielleicht auch eine Antikoagulation, die sie einnimmt, weil sie Foroflimmern halt schon mal hatte, ne? Jetzt ist es Foroflattern mit der 1:1 Überleitung. Man geht hin und macht bereitet die Kardioversion vor. Man gibt der Patientin hochdosiert Sauerstoff. Man stellt ein Teammitglied an, um letztendlich einen Beatmungsbeutel mit einem Demandventil vorzubereiten. Für den Fall, dass die Analgosedierung zu einem Atemstillstand führt, muss man ja auch etwas vorbereiten. Das ist ja alles eingepackt. Das sind ja Einwegmaterialien, die müssen erstmal aufgerissen werden. Der Sauerstoff muss angesteckt werden. Das ist ja nicht wie bei der vorbereiteten OP sozusagen, wo alles im Prinzip schon griffbereit ist. Das muss erstmal hergestellt werden. Währenddessen werden die Medikamente vorbereitet. Dann wird die Oma Schmitz auf die Couch gelegt, dass jeder gut drankommt. Das Monitoring wird sozusagen auf eine kontinuierliche Blutdruckmessung umgestellt, dass das automatisiert sozusagen abläuft. Dann macht man einen EKG-Ausdruck von dem Befund, dass das Krankenhaus es nachvollziehen kann, ob sie vielleicht einen Cardio-Event-Recorder braucht, ob sie vielleicht einen ICD-Schrittmacher braucht. Dass man also da auch im Prinzip sowas nachvollziehen kann für die Klinik, auch für die eigene Dokumentation, dass die Indikation bestanden hat. Dann kriegt die Oma Schmitz eine Analgosedierung und dann, je nach Rhythmusstörung, wird dann mit einer gewissen Joulezahl, irgendwas zwischen 70 und 120 Joule, wenn es vor Flimmern ist, auch mehr, dann halt die Kardioversion bis zu dreimal durchgeführt. Wenn diese drei Kardioversionen nicht von Erfolg gekrönt worden sind, bekommt die Patientin dann in der Folge Amiodaron als Kurzinfusion. Wenn ich jetzt, sollte mir ja zwei Medikamente rausgreifen, Amiodaron als ein Medikament nehme, dann sind immer so ein paar Schlagwörter dazu vielleicht sinnvoll. Amiodaron wird in der Regel mit G5 verdünnt. Ja, das ist so eine Besonderheit des Medikaments. Und Amiodaron hat eine sehr lange Halbwertszeit. Also das ist für uns in der Notfallmedizin so kein typisches Medikament. Wir haben gerne Medikamente, die spritzen wir und die sind gut in der Akutsituation. Aber im Krankenhaus soll das relativ schnell wieder zurückgehen, dass man dann im Prinzip eine vernünftige Einstellung machen kann. Wenn man jetzt natürlich ein Medikament mit, 60 Tagen Halbwertszeit gibt, dann ist das natürlich etwas, was relativ lang im Körper verweilt. Das wäre dann so das typische Medikament, also ein typisches Medikament. Und Amiodaron ist halt so eine allzweckrhythmogene Möglichkeit, die sowohl bei den tachykarden Herzrhythmusstörungen Anwendung findet, wie natürlich auch bei der Defibrillation wie bei der Reanimation nach der dritten erfolglosen Defibrillation eine Indikation findet, beziehungsweise nochmal in der Repetition mit halber Dosierung von 150 Milligramm nach der fünften Defibrillation. Deswegen ist das ein gut bekanntes Medikament, wenn man das bei tachykarden Herzrhythmusstörungen mit Kreislauf verwendet, in der Regel als Kurzinfusion verdünnt. Ja. In der Reanimationssituation wird es dann häufig pur gespritzt.
Vielleicht kannst du noch einmal sagen, was wir vielleicht haben in Bonn, also was der Medikamentenschrank überhaupt vorsieht, wenn du jetzt aus dem Vollen schöpfen wolltest, was wäre da, wenn die Patientin jetzt sagt, da kriege ich aber Jucken von, vom Amiodaron?
Gut, also was haben wir? Wir haben für die bradykarden Herzrhythmusstörungen Atropin, Adrenalin und Dobutamin. Ja, und wir haben für die Tachykarden-Herzrhythmusstörungen ebenfalls Medikamente, natürlich das Amiodaron, was wir auch für die Reanimationssituation brauchen. Wir haben Lidocain, wir haben Beta-Blocker, die wir haben, Metoprolol zum Beispiel. Und das sind im Prinzip die wesentlichen Medikamente. Wir haben also Isoptin auch gehabt, das hat aber kaum Verwendung gefunden.
Adenosin?
Gibt's Adenosin auch? Haben wir auch, natürlich, Entschuldigung, Gott, vergessen, ja, genau, also haben wir sogar auf den RTWs 3 Ampullen, die wir da brauchen, das sind ja in der Regel 6 Milligramm Ampullen und da braucht man ja mehrere Ampullen manchmal und Adenosin haben wir natürlich für die AV-Reentry-Tachykardie auch.
Vielleicht könntest du da einmal kurz, weil ich persönlich das sehr spannend finde, erklären, wie das funktioniert. Also Adenosin ist für mich ein total faszinierendes Medikament. Einfach nur mal vielleicht als kleines Gimmick, wie funktioniert Adenosin, worauf muss man achten, wenn man es gibt?
Also Adenosin ist ja ein ultra kurzwirksames Medikament, das ja nur für wenige Sekunden letztlich am AV-Knoten, AV-Block dritten Grades verursacht. Und das impliziert auch schon, wie man das gibt. Wenn man es könnte, wäre natürlich ein ZVK total gut, weil man das sehr herznah sozusagen applizieren kann und über diese kurze Halbwertszeit, die das Medikament hat, natürlich dann nicht so eine hohe Dosierung braucht. Wenn man das über einen rosa Zugang am Fuß gibt, braucht man natürlich wegen der Kreislaufzeit, bis dieses Medikament denn aus dem Fuß durch den rosa Zugang am Herzen ist, natürlich auch eine entsprechend höhere Dosierung. Deswegen würde man, wenn man Adenosin gibt, versuchen, eine gute grüne Vigo vielleicht in der Ellenbeuge zu haben. Und dann würde man die Dosierung 6 Milligramm, 12 Milligramm, 18 Milligramm, das sind so die typischen Dosierungen, die man halt gibt, in den grünen Zugang geben und direkt mit einer NACL-Spritze nachspülen, dass das Medikament sozusagen schnell Richtung Herz transportiert wird und dann unter laufendem EKG mit Ausdruck sozusagen die AV-Reentry-Tachykardie unterbrechen. Wenn es eine Tachykardie war, die keine V-Reentry-Tachykardie ist, aber auch rhythmogen war, dann hat man an der V-Block dritten Grades und dann kann man halt den Ventrikel einmal kurz bremsen und sieht, welche Rhythmusstörung der Vorruf hat und kann die dann dokumentieren und die dann auch in der Folge angehen.
Super, also wir haben auch einen diagnostischen Vorteil, wenn wir uns am Anfang vielleicht geirrt haben. Vielleicht nur, um das einmal plastisch noch darzustellen. Wie ist das für dich, wenn du Adenosin gibst und dann auf den Monitor guckst? Wann geht der AV-Block in der Regel weg? Also und wie kommt es dir vor vielleicht?
Also es gibt Patienten, die kennen das. Also wenn man so eine AV-Reentry-Tachykardie hat, das haben viele Patienten nicht nur einmal im Leben. Und dann wissen die auch im Groben, was kommt. Und das ist halt schon für die Patienten eine eindrückliche Sache, wenn das Herz funktionell, also vom Ventrikel, ja auch für einige Sekunden stehen bleibt. Und das merken die natürlich dann auch. Das Gehirn hat ja auch eine sehr kurze Toleranzzeit, nur wenn das HZV sinkt. Das ist halt je nach Dosierung unterschiedlich, wenige Sekunden bis zu einer halben Minute, sag ich mal, ne? Und man sieht das dann auch, wenn das dann ankommt, dann wird es erst so ein bisschen weniger, also dann ist die Frequenz, sagen wir mal 200, dann ist die Frequenz 180, 170, weil nicht jede Vorruferregung sozusagen durchgeleitet wird und dann fällt die dann wirklich richtig tief ab und dann steht im Prinzip der Ventrikel still für eine kurze Zeit und beginnen dann ventrikuläre Extrasystolen als sozusagen Ersatzrhythmus bei vielen Patienten, die dann so mit einer Frequenz von 10, 20 vielleicht dann noch irgendwie hinterher tackern und dann sieht man halt dazwischen gut den Vorruf, was man dann auch dokumentiert und dann beginnt dann in der Regel dann der Sinusknoten mit der P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle wieder normalen Rhythmus zu haben, dann ist der Rhythmus 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, weil der Patient natürlich in der Situation aufgeregt ist und natürlich endogen Katecholamine ausschüttet Und dann ist der in der Regel nicht mehr 200, sondern so 100, 115. Und dann hat man aber den normalen Sinusrhythmus. Das ist so klassisch. Bei Adenosin ist nur eine Sache wichtig. Man muss aufpassen mit Asthma und COPD. Weil das wirklich Komplikationen auslösen kann. Also das ist so eine Sache, die frage ich da immer, ob sie das schon mal bekommen haben, ob sie es vertragen haben, ob sie Asthma haben. Das sind so Asthma, COPD. Sollte man fragen.
Und jetzt haben wir einmal quasi die Medikamente uns angeschaut. Sagen wir mal, Anwendungsgebiet ist ja eigentlich die stabile Herzrhythmusstörung, ja, zumindest da, wo sie zuerst zum Einsatz kommen oder beim stabilen Patienten. Wie gehst du da vor? Also hast du da ein Schema, das du dir anschaust? Wie läuft das für dich ab?
Also bei der tachykarden Herzrhythmusstörung gucke ich mir an, ist es breit oder ist es schmal? Habe ich eine ventrikuläre Tachykardie oder das, was eine sein könnte? Wir hatten eben über die Tachykardie bei Schenkelblock gesprochen. Oder habe ich eine supraventrikuläre Tachykardie? Das sind so erstmal die erste grobe Unterscheidung. Das ist ein Blick auf den QRS-Komplex, mehr als 120 Millisekunden, ja, nein. Ja. Dann gucke ich mir an, ist es regelmäßig oder ist es unregelmäßig? Ist manchmal gar nicht so einfach zu sehen, weil die da doch relativ schnelle QRS-Komplexe haben können. Und da hat sich für mich in der Präklinik immer ganz gut bewährt, dass man einfach ein Blatt Papier nimmt. Also man nimmt den Ausdruck, schlägt den sozusagen um und macht mit dem Kuli einen Strich auf den beiden QRS-Komplexen, beziehungsweise auf den R-Zacken und geht dann sozusagen durch. Und dann sieht man relativ gut, ob das so rhythmisch ist oder halt eben nicht.
Nur vielleicht, dass man sich das vorstellen kann. Also du hast es gerade gezeigt, das ist dann quasi am oberen Papierrand, ja, sind quasi, ist der RR-Abstand zu sehen und den hältst du dann von RR-Abstand zu RR-Abstand, um quasi zu sehen, dass es immer rhythmisch ist, habe ich richtig verstanden.
Ja? Genau so ist es. Ist egal, welches Papier du nimmst. Ne? Nimmst einfach, deckst das halbe EKG sozusagen mit dem Blatt zu und machst zwei Striche auf den RR-Zacken und gehst dann durch. Da bist du relativ schnell in der Idee, ist das rhythmisch oder ist das unrhythmisch. Das wird so ab 180, 190, je nach Schreibgeschwindigkeit des Gerätes, ne, 25 oder 50 Millimeter pro Sekunde, wird das dann halt relevant. Ne? So, und dann weißt du, habe ich eine Tachykarde, Herzrhythmusstörung, die unregelmäßig ist, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass du im Bereich von Vorhofflimmern bist. Ne? Also, sag mal, viele große Unterscheidungen gibt's da in der Regel nicht mehr. Kann natürlich immer noch supraventrikuläre Extrasystolen haben, aber ist jetzt bei der Frequenz nicht so typisch. Dann, wenn du im Bereich Schmalkomplex-Tachykardie regelmäßig bist, dann hast du halt Sinus-Tachykardie, hast Vorhofflattern mit einer 2:1, 1:1, 3:1 Überleitung, ja, oder halt die AV-Re-Entry-Tachykardie. So, und die kriegst du dann relativ gut raus, Sinus-Tachykardie über die Anamnese, passt das irgendwie, ist das ein Schockgeschehen, ist der irgendwie aufgeregt, ne, kommt der gerade vom Sport, ne, so. Da kriegt man das relativ gut hin und die haben auch nicht so häufig langanhaltende Tachykardien von Frequenzen über 200, sondern das ist dann je nach Alter dann auch, ne? Also Kinder sind natürlich schneller, aber ich sag mal, wenn das 25-Jähriger ist und der macht jetzt nicht massiv Sport, dann ist das auch untypisch, dass der über 200 mit der Frequenz ist, ne? Dann ist das eher was Rhythmogenes, ne? Also was man pathologisch bezeichnen würde. So, und dann kriegst du halt die AV-Re-Entry-Tachykardie von dem Vorhofflattern bei einer Frequenz 180 über Adenosin dann ganz gut unterschieden. Ne? Das sind so, ich sag mal, die Schmalkomplex-Tachykardien. Wenn ich jetzt die Breitkomplex-Tachykardien unterscheide, ist halt die regelmäßige Tachykardie, die breit ist, häufig halt dann eine ventrikuläre Tachykardie, ne? Die dann auch mit Amiodaron 300 Milligramm, das sind zwei Ampullen, in 100 Milliliter G5 sozusagen, über 10 bis 60 Minuten, je nach Erkrankungsschwere sozusagen, IV letztendlich appliziert werden können. Ne? Und dann muss man halt immer kontinuierlich Blutdruck messen, weil natürlich Amiodaron auch natürlich auf den Blutdruck senkend wirkt, ne? Also Hypotonien auslösen kann. Während dann unregelmäßige Breitkomplex-Tachykardien dann möglicherweise auch ein Vorhofflimmern sind mit einem Schenkelblock. Ne? Das würde auch eine Breitkomplex-Tachykardie, die dann allerdings arrhythmisch ist, sozusagen nach sich ziehen, beziehungsweise dann auch eine torsade pointe tachykardie sein kann. Das ist also diese Spitzenumkehr-Tachykardie, die halt, ich sag mal, wie so eine Sinuskurve über die Zeit sozusagen immer die Amplitude anwachsen lässt und abflachen lässt, weil es halt keinen festen Vektor im Herzen gibt. Das ist halt diese Spitzenumkehr-Tachykardie, die dann ja klassisch mit Magnesium sozusagen therapiert wird.
Und was für einen Stellenwert haben so physikalische Therapien, also kaltes Wasser, Vagusmanöver, für dich in der Präklinik, wendest du das an oder ist das eher untergeordnet?
Unbedingt. Also versuchen tue ich das. Klappt auch. Ne? Der Klassiker ist so eine 20-Milliliter-Spritze. Ne? Also die versuchen aufpusten zu lassen. Ne? Das ist dann also so wie Pressen zum Stuhlgang. Das ist dann einfach leichter zu vermitteln. Ne? Das kann man auf jeden Fall verwenden bei, ich sag mal, regelmäßigen Schmalkomplex-Tachykardien ist das so klassisch, bevor man halt Adenosin gibt, dass man halt das versucht, dadurch sozusagen zu verbessern. Beim Vorflimmern mit einer Frequenz von 180, 190, 200 kenne ich das so per se nicht, muss ich sagen. Ist aber auch mit Sicherheit etwas, was für Patienten, die keine Zeichen der Lebensgefahr hat, also beim Schock würde man das natürlich nicht machen, weil die sich ja wegpressen könnten dann, aber bei stabilen Patienten kann man das natürlich versuchen.
Dann lass uns vielleicht noch einmal zwei kleine Fallbeispiele machen. Und zwar hatte ich mir da was überlegt. Du wirst jetzt alarmiert, auf dem Melder steht Synkope, du kommst hin, das ist ein 65 Jahre alter Mann, da liegt auch schon ein Arztbrief. Wenn du den Patienten anguckst, denkst du, der sieht jetzt nicht so gut aus, der ist irgendwie kaltschweißig. Da liegen überall Zigaretten rum, ist offensichtlich starker Raucher, war mal kardiologisch irgendwie in Therapie, hat eine koronare Herzerkrankung. Entsprechend hat er Hausmedikation und der RTW war vorher da, hat schon Basismonitoring dran und du guckst aufs EKG und siehst im Prinzip, ja, das sieht aus wie ein Sinusrhythmus, aber die Frequenz schwankt so zwischen, ich sag jetzt mal, 45 und 55. Und wenn du den Mann fragst, sagt der, ja, mir ist irgendwie schwindelig, ich kann nicht mehr aufstehen, mir wird die ganze Zeit schwarz vor Augen. Wie würdest du bei so einem Patienten vorgehen?
Also man kommt ja zum Einsatzort, beschafft sich einen Überblick über die Situation, guckt sich die Befunde an, die der RTW schon erhoben hat, Blutdruck, Frequenz zwischen 45 und 55, hatte ich, glaube ich, gehört. Ne? Der Patient hat offensichtlich schon eine Kaltschweißigkeit. Das deutet ja darauf hin, dass er endogen Katecholamine schon ausschüttet, weil es ihm offensichtlich nicht gut geht. Und dann ist die Frage, die man sich stellt, ist das also eine lebensbedrohliche Situation? Also gibt es Anzeichen für eine Lebensgefahr? Und ist diese Lebensgefahr durch eine pharmakologische Therapie anzugehen? Also ist der Patient derart bradykard, dass die Bradykardie das die Ursache anstellt? Oder ist der Bradykard mit einer 55er Frequenz, weil er Beta-Blocker einnimmt mit seiner KHK, wäre eine typische Dauermedikation, hat aber in Wirklichkeit einen Herzinfarkt, den man dann natürlich nicht unbedingt rhythmogen therapieren würde. Ne? Also wenn ich jetzt hingehe und gebe ihm Adrenalin, damit das Herz schneller schlägt, ja, dann führt das natürlich auch dazu, dass ich auf einem Herz sozusagen mit der Peitsche Frequenz rausprügle, mehr Sauerstoffverbrauch generiere bei einem Sauerstoffdefizit am Herzmuskel. Und das führt natürlich dann auch wieder zu einer Proarrhythmikinität. Also die Hypoxie an sich im Herzmuskel macht schon Herzrhythmusstörung, ist proarrhythmogen. Und wenn ich dann noch mit Adrenalin, wissen wir alle, positiv inotrop, chronotrop, bradmotrop, dromotrop und so weiter, lusitrop, dass man dann natürlich damit mit nochmal eine erhöhte Arrhythmogenität generiert und das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen. Also das muss man also im Hinterkopf halt in der Gesamtkonstellation auch entscheiden. Wenn er natürlich eine Frequenz hat von unter 30, wo man sagt, okay, also die Frequenz ist die Ursache für die Kaltschweißigkeit, für die Gesamtsituation, dann muss man die angehen. Na klar, bei 55 würde ich sagen, das HZV mit der Frequenz an sich müsste erstmal ausreichend sein und ist nicht die Ursache für diesen Schockzustand. Ne? Also das müsste dann schon unter 40 gehen, dass man da sagt, da muss die Frequenz angegangen werden. Das so, wenn ich schon sehe, KK, kaltschweißig, Raucher, am besten dann noch AP-Beschwerden mit einer 55er Frequenz, da ist möglicherweise nicht die Frequenz das Problem. Ne? Das muss man auch so bedenken. Wenn es die Frequenz ist, wenn er deutlich unter 40 ist, einen schlechten Druck darunter hat, dann kann man natürlich gucken, Sinusbradykardie, wissen wir alle, AV-Knoten würden wir als kompetent bezeichnen. Und dann können wir mit Atropin die Frequenz sozusagen annehmen.
Und du siehst jetzt das ZwIFT-Kanal-EKG und da siehst du jetzt die Hebungen. In welche Therapierichtung würde dich das primen und wann würdest du anfangen, die Rhythmusstörung doch zu behandeln, auch wenn du weißt, das ist jetzt ein Infarkt, und wie würdest du es machen?
Genau, also muss ich, wenn ich sehe Herzinfarkt, ne, dann läuft im Prinzip der ACS-Algorithmus ab. Man würde anweisen, dass der Patient sozusagen einen Zugang bekommt, dass der Blutdruck beidseits gemessen bekommt, um das akute koronare Syndrom, also den Herzinfarkt, vom akuten Aortensyndrom, der Aortendissektion sozusagen zu unterscheiden. Das ist eine Möglichkeit. Guckt sich die Klinik an, hat der Schmerzen zwischen den Schulterblättern, ist das eher ein dumpfer Schmerz, so wie eine Steinplatte, ne? Also diese Unterscheidung wird dann getroffen. Dann wird man im Prinzip gucken, dass man schnellstmöglich einen Katheterplatz generiert, also indem man den NEF-Fahrer sozusagen anweist, schon mal Katheterplätze klar zu machen, also wo man dann guckt, wir haben in Bonn das Helios-Krankenhaus, wir haben in Bonn das Boiler-Krankenhaus, wir haben in Bonn das Petrus-Krankenhaus, was einen Akutkatheter hat, und natürlich, last but not least, die Uniklinik. Und man hat in der Uniklinik, wenn man wirklich richtig schlechte Patienten hat, natürlich noch, ich sag mal, das ein oder andere Portfolio, was natürlich in den peripheren Krankenhäusern so nicht da ist. Also wenn der wirklich, ich sag mal, Bradykard ist, hast du natürlich in dem Schockraum der Uniklinik, ich sag mal, schneller, relativ schnell bei entsprechender Voranmeldung auch die Möglichkeit, einen Katheter zu haben. Du hast ein Team da, was auch einen Schrittmacher sozusagen venös legen kann. Du hast einen CT-Tisch, der relativ schnell da ist. Du hast eine ECMO-Möglichkeit, die es so in der Peripherie nicht gibt. Da ist natürlich, ich sag mal, ein Maximalversorger hinter mit allem. Ne? Das ist natürlich für klinisch instabile Patienten, 65 Jahre in dem Beispiel hier, schon natürlich auch eine Sache, die man bedenken kann.
Das ist für mich wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich in dem Moment schon Gedanken macht, wo fahre ich mit dem Patienten hin? Das ist, glaube ich, was gerade Anfängern im Notarzt schwerfällt, man sich erstmal sehr auf den Patienten konzentriert und dann nachher da steht und sich noch gar keine Gedanken gemacht hat, wo kann ich denn jetzt mit dem überhaupt hin? Und was die Therapie angeht, vielleicht ganz kurz, du hast jetzt gesagt, okay, man muss irgendwie das Aortensyndrom davon abgrenzen. Wir wollen das jetzt hier nicht zu weit ausbreiten, aber wie würdest du den Herzinfarkt dann präklinisch antherapieren?
Also typischerweise würde natürlich der STEMI-Infarkt Aspirin und Heparin bekommen, ne? Weil der Patient natürlich dann auch schnellstmöglichen Katheter bekommen sollte. Ne? Es ist so, dass in der Uniklinik das sehr häufig, also die Schnittstelle Rettungsdienst Uniklinik INZ klappt sehr, sehr gut, weil wir da natürlich mit dem ärztlichen Leiter und dem Leiter des INZs, also dem Herrn Dr. Heister und dem Herrn Dr. Gräf, natürlich zwei Leute haben, die sehr eng verbunden sind, und in der Regel ruft man da den Koordinator oder die Koordinatorin des INZs an, sagt das und das, Demi-Infarkt, und dann ist es so organisiert, dass man fast immer in den Katheter direkt reinfährt mit der Trage vom Rettungsdienst, auf den Katheter umlegt. Na, das klappt in der Regel sehr, sehr gut.
Okay, und wenn wir uns den gleichen Patienten vorstellen, gleiche Vorerkrankung, und jetzt hat der aber eine Tachykarde-Rhythmusstörung, ja? Jetzt vielleicht im Unterschied zu dem, was wir eben hatten, der ist aber genauso klinisch auffällig, hat jetzt vielleicht eine Frequenz von 180, und wie gehst du an den ran?
Also im Prinzip gleiches Schema. Man geht hin, der RTW ist häufig vor dem Notarzt da, weil die einfach eine kurze Anfahrt haben. Du kommst da hin, man guckt sich den Patienten nach dem ABCDE-Schema an, erhebt die wesentlichen Befunde, guckt sich die Befunde vom RTW an, siehst das EKG, sagst, es ist eine ventrikuläre Tachykardie. Guckt, ob der Patient regelmäßige oder unregelmäßige ventrikuläre Tachykardie hat. fragt den Patienten, ob er einen Schenkelblock vorbekannt hat. Und damit weiß man in der Regel, ist das eine supraventrikuläre Tachykardie oder ist das eine ventrikuläre Tachykardie. Und wenn er eine ventrikuläre Tachykardie hat, dann muss man sich ja auch mal die Frage stellen, warum hat er das? Das ist ja eigentlich nicht normal. Und auch da muss man prüfen, ist das eine Elektrolytstörung? Hat er irgendwie AP-Beschwerden vorher gehabt? Ist das plötzlich aufgetreten? Hat er irgendwie eine strukturelle Herzerkrankung? Ist eine Herzinsuffizienz bekannt? Hat er eine Kardiomyopathie? Ne? Ist das aufgrund dessen? Dann dokumentiert man das natürlich. Für den Fall, dass natürlich so eine ventrikuläre Tachykardie, die erstmalig aufgetreten ist, natürlich auch mit einem ICD-System versorgt werden kann. Also muss man gucken, warum ist das und gegebenenfalls dann eine Sekundärprophylaxe mit so einem ICD-System durchführen muss. Das müssen dann die Kardiologen in der Klinik entscheiden, aber das muss man so im Hinterkopf haben, dass sie das also im Prinzip auch dokumentiert haben. Wenn er jetzt also diese VT hat und ist darunter stabil, dann haben wir eben besprochen, das ist eine regelmäßige ventrikuläre Tachykardie, dass man dann meinetwegen mit Amiodaron als Kurzinfusion 300 Milligramm über 10 bis 60 Minuten antherapieren würde und würde dann im Prinzip den Transport vorbereiten, den Patienten dann sozusagen unter kontinuierlicher Überwachung in den RTW bringen und dann in der Klinik mit VT sozusagen stabil vorstellen. Wenn der jetzt natürlich schlecht würde, also der Patient, die Frequenz erhöht sich, ist noch nicht so viel Amiodaron drin, der Blutdruck ist 70 und in der Folge kaum messbar, dann kann das natürlich auch irgendwann in eine Reanimationssituation münden, im Sinne von der pulslosen ventrikulären Tachykardie, die dann halt defibrillierbar ist. Ne? Also dann würde man halt, wenn das beobachtet ist, bis zu 3 Defibrillationen durchführen können, im Sinne von eine Serie, ne? Und dann würde man im Prinzip dann reanimieren. So, dann würden diese 3 Defibrillationen als für Amiodaron als 3 gewertet. Amiodaron haben wir jetzt aber in dem Fall beispielsweise schon gegeben, da würde man nicht nochmal 300 Milligramm oben drauf tun, sondern dann halt 150 replizieren nach dem Algorithmus, ne? Während diese 3 Defibrillationen für Adrenalin nicht als 3 gelten, sondern nur als die erste. Macht ja auch Sinn, weil Adrenalin in der Reanimationssituation in der, ich sag mal, wahnsinnigen Dosierung von 1 Milligramm gegeben wird, weil Adrenalin natürlich nicht so gut wirkt bei schlechtem pH-Wert und bei schlechter Temperatur. Ne? Die Katecholamine sind ja immer auch pH-Wert abhängig und dementsprechend braucht man höhere Dosierung bei der Reanimationssituation. Dieser Patient, wo wir daneben stehen, hat ja erst gerade die Reanimationssituation erlangt und dementsprechend ist der pH-Wert gut. Deswegen würde man dann erstmal weiter reanimieren und dann nach dem dritten Zyklus sozusagen Adrenalin dann geben.
Okay, also habe ich dich jetzt richtig verstanden, für wenn dann die Reanimationssituation eintritt, starten wir für Adrenalin quasi bei 0 oder bei der ersten Defibrillation und fürs Amiodaron zählen wir die quasi mit, was vorher gelaufen ist.
Also wird ja, wenn du daneben stehst, 3-mal defibrilliert, bam, 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 dann wird 2 Minuten gedrückt, wieder geschockt, dann wird 2 Minuten gedrückt, wieder geschockt und dann würde Adrenalin gegeben.
Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiterführend, aber um das zu verstehen. Also wir befinden uns ja dann quasi in einer hyperdynamen Reanimationssituation, wo medikamentös erst nach dem dritten Schock quasi eingegriffen wird. Und nur um das noch einmal, wenn man das, glaube ich, nicht weiß, ist es schwer zu verstehen. Super, vielen Dank. Wenn ich jetzt einmal so für mich zusammenfassen müsste, also das, was, glaube ich, wichtig ist aus deiner Sicht, ist den Patienten zu erkennen, dem es wirklich schlecht geht, der vital bedroht ist. Da schnell zu intervenieren, dem Strom zu geben, ja, wie man so schön sagt, an eine myokardiale Ischämie oder grundsätzlich eine Grunderkrankung zu denken, wenn wir eine Herzrhythmusstörung sehen, dass wir uns nicht auf die Herzrhythmusstörung fokussieren, sondern nachforschen, wo kommt es überhaupt her? Und grundsätzlich nachforschen in dem Sinne, dass wir das, was wir rausfinden, dokumentieren für die nachfolgenden Behandler, weil die natürlich keine Chance mehr haben, nachher herauszufinden, was fehlt der Oma Schmitz, die auf dem Sofa lag jetzt eigentlich, wenn wir das nicht dokumentieren, weil die Rhythmusstörung im besten Fall ja gar nicht mehr da ist, wenn wir ankommen. Und dass wir Patienten grundsätzlich mit einer Rhythmusstörung, den sollten wir 1,5-Kanal-EKG angedeihen lassen, damit wir überhaupt Pathologien finden, die, wenn wir, ich sage jetzt mal einfach nur auf das kleine EKG schauen und das als Vorhofflimmern abtun, das vielleicht gar nicht finden würden, da steckt aber vielleicht noch was Größeres hinter. Ja. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen, was für dich noch total relevant ist?
Also, wenn lebensbedrohliche Situationen da liegen, das sind diese vier Kriterien halt, Schock, Synkope, myokardiale Ischämie und Herzinsuffizienz, dann ist in der Regel eine Stromintervention indiziert bei den tachykarden Herzrhythmusstörungen. Bei den bradykarden Herzrhythmusstörungen kann im Prinzip ein Medikament gegeben werden, Atropin oder Adrenalin. Und in der Folge halt der perkutane Schrittmacher sinnvoll sein. Wenn keine lebensbedrohlichen Kriterien zugrunde liegen, ist in der Regel die medikamentöse Therapie vorzuziehen. Ne? Also das wäre dann beim Tachykardie-Algorithmus der Fall. Da ist Amiodaron oder Beta-Blocker sind zwei Möglichkeiten, je nach Schmal- oder Breitkomplex-Tachykardie, unter anderem halt. Bei der Bradykardie würde man gucken, Atropin bei den Rhythmusstörungen, wo der AV-Knoten kompetent ist. Ist der AV-Knoten inkompetent? AV-Block dritten Grades als Beispiel, aber auch natürlich Typ 2 Mobitz 2, ne, würde dann im Prinzip die verdünnte Adrenalingabe sozusagen unbedingt verdünnen, eine Option darstellen. Das wären so die wesentlichen Punkte zu den Rhythmusstörungen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns gemacht hast. Und für alle unsere Zuhörer, Fragen, Anregungen, Kritik gerne per E-Mail an teamtimeout@ukbonn.de. Und dann entlasse ich dich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, gerne.